Wie sollte es anders sein, wenn in Deutschland ein Migrant, die Liste kennt ihr, illegaler, ausreisepflichtiger, vorbestrafter und so weiter und so weiter, Migrant, Asylbewerber, abgelehnter Asylbewerber, eine Straftat begeht, eine schwerste Straftat, im schlimmsten Fall mit einem Todesopfer oder mehreren Todesopfern, dann gilt es in guter deutscher Manier mindestens, weiß ich nicht, 3 Tage dürfen vergehen oder höchstens 3 Tage dürfen vielleicht vergehen, bis es eine Demo gegen rechts geben muss. Also es kann nicht sein, dass in Deutschland ein Migrant eine Straftat begeht, Rechte, ja, Menschen wie ich höchstwahrscheinlich, sind auch damit gemeint, das Ganze dann instrumentalisieren, damit ist gemeint, dass darüber berichtet wird, dass man darüber berichtet, wie problematisch die Migration ist, vor allem die Folgen der unkontrollierten Einwanderung und so weiter. Es darf nicht sein, dass solche Vorfälle passieren, wie beispielsweise Liana K., die am 11. August von einem Iraker vor einen Güterzug gestoßen worden sein soll in Friedland, dort, wo es ein sogenanntes Grenzdurchgangslager gibt, darf nicht sein, ohne dass im Anschluss irgendeine Form von Veranstaltung gegen rechts stattfindet, beispielsweise eine Demo für Gemeinsamkeit in Friedland gegen Rechtsradikale, und zwar das Ganze initiiert von der Initiative Friedland ist bunt. Friedland ist sogar so bunt, dass mittlerweile ist das für mich so eine Art Synonym geworden dafür, dass je bunter eine Gesellschaft oder Berichterstattung oder Regionen oder Gegenden sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich dann auch Menschen letzten Endes sterben müssen. In diesem Fall, auch im Fall von Liana K., eine Ukrainerin, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen ist, ja, ziemlich sicher aus Sorge um ihr eigenes Leben. Und dann, das muss man sich mal vorstellen, das kann man gar nicht oft genug sagen, in ein westliches Land zu ziehen, in dem gerade kein Krieg herrscht, zumindest kein Krieg mit einem anderen Land oder mit einer einzigen anderen Nation im Land selbst, aber schon eine gewisse Art von Kriegsstimmung ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber wir gewaltsame Zustände haben, in die man sich dann hineinbegibt, ohne es besser zu wissen, wie im Fall eben von Liana oder Irina, in westliche Zivilisationen gelangt, in der Hoffnung, hier Sicherheit zu finden und dann hier sein Leben verlieren muss aufgrund der völlig gestörten, kranken Einwanderungs-, Migrations-, Flüchtlingspolitik. Auch in den USA sind es überwiegend Bundesstaaten, die nicht an der südlichen Grenze zu Mexiko sind, wo dann die ganzen sogenannten illegalen Aliens ins Land kommen, wie sie von Donald Trump und vielen anderen genannt werden. In Deutschland kommen sie überwiegend aus dem afrikanischen Raum oder eben aus dem Nahen Osten und führen überproportional häufig, gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil, sämtliche polizeiliche Kriminalstatistiken an. Und weil man das Ganze nicht wahrhaben möchte, weil man aus welchen Gründen auch immer eine bunte, offene Gesellschaft möchte, und damit ist dann gemeint, möglichst wenig langweilige, ethnisch weiße Deutsche und so weiter, bloß keine deutsche Kultur vor Ort führen. Deshalb demonstrieren wir irgendwie gegen rechts, nachdem wieder ein Migrant, ein illegaler, ausreisepflichtiger, vorbestrafter Migrant, ein junges Menschenleben genommen hat, in diesem Fall eine Ukrainerin, die eben hier Schutz gesucht hat. Beim NDR gab es diverse Berichte darüber. Der letzte müsste von gestern, glaube ich, gewesen sein, genau vom 7. September veröffentlicht. Beziehungsweise waren sie dabei bei dieser Friedland ist bunt Demo. Es gab auch vorher noch einen Workshop. Auch die Omas gegen rechts sind da gewesen, die unter anderem diverse Projekte mit Steuergeldern finanziert bekommen. Und man war bei Hallo Niedersachsen ist man da gewesen und hat das Ganze dann ein Stück weit begleitet. Und auch das schauen wir uns einmal kurz an. Da sind ein paar Clips dabei, die durchaus interessant sind.
Seit einer Woche ist der Verdacht bekannt und er hat im nahen Thüringen Proteste von Rechtsextremen ausgelöst. In sozialen Medien kocht die Debatte. Elon Musk äußert sich auf X, er schreibt auf Englisch, die Verantwortlichen gehören wegen Beihilfe zum Mord vor Gericht.
Ja, Elon Musk schreibt, die Verantwortlichen gehören wegen Beihilfe vor Gericht. Was mich mal durchaus interessieren würde, ist, was genau, also jetzt habe ich mich da nicht intensiv mit beschäftigt, wer exakt dort mitgelaufen sein soll. Ist ja ein durchaus kleinerer Aufzug gewesen, weil ich sagen muss, es gab kürzlich hier in Schwerin eine Antifa-Demo, da war ungefähr die Hälfte der Leute da, hatten aber gefühlt 3-mal so viel Polizeischutz. Wir haben hier vorne auf dem Banner stehen, du hast nur eine Heimat, Zeit, sie zu verteidigen. Dann haben wir schwarze Fahnen, soweit ich weiß. Die sind nicht zensiert worden. Die Kinder wurden hier zensiert. Hier haben wir eine Flagge, schwarz, weiß, schwarz. Vielleicht kennt die jemand. Ist zumindest keine Reichskriegsflagge, so wie ich das hier sehen kann. Und was hier auch interessant ist, hier haben wir ein Bild von Liana K., was derjenige, der hier vorne wegläuft, vor sich hält, mit einer weißen Rose dazu. Und da hat man sich bei Hallo Niedersachsen dazu entschieden, sie zu zensieren. Genauso wie man sich ja im Bericht oder im Beitrag der Tagesschau dazu entschieden hat, Irinas Namen nicht zu erwähnen. Also auch hier, wir wissen das mittlerweile, es gibt eine ganz klare, also wir brauchen für eine umfangreiche öffentlich-rechtliche Berichterstattung, brauchen wir eine ganz klare Verteilung von Tätern und Opfern. Der Täter weiß, Opfer schwarz, super, ja, also das ist quasi die Wunschkonstellation, wenn der Weiße dann auch noch tatsächlich einen deutschen Namen hat, was, wir erinnern uns an Dunja Hayali, Messerstecher Uwe, das ist quasi das mit Abstand beste Szenario, wenn wir dann als Opfer noch einen Migranten haben, im besten Fall dann einen Migrant, der sich irgendwo engagiert hat in der Flüchtlingshilfe, vielleicht auch noch homosexuell, irgendwie so besonders viele Haken bei bestimmten Kategorien, Opferkategorien machen kann, dann ist das die Traumkonstellation. Beispielsweise bei George Floyd, ja, wir haben den bösen weißen Polizisten, wir haben den armen schwarzen tollen Mann, der ein wertvolles Mitglied seiner Community und so weiter war, auch wenn das alles nicht stimmt. Aber diese Konstellation, das finden die Medien besonders gut. Ein illegaler irakischer Migrant und eine weiße junge Frau als Opfer, da wird das Opfer zensiert. Ja, George Floyd wird großflächig mit Graffiti überall hingesprüht und ihr Gesicht, das muss auf jeden Fall zensiert werden. Die Sylt-Täter, ja, die da besoffen rumgegrölt haben, da hat man sich beim WDR übrigens dazu entschieden, die Gesichter unzensiert zu zeigen. Einfach aufgrund des Zeitgeschehens, wichtig, ja, Persönlichkeitsrechte vollkommen egal, hat man sich entschieden, diese Gesichter müssen ins Internet. Aber wenn man diese Menschen an den Pranger stellen wollte, ich war übrigens der Überzeugung, man sollte sein Gesicht zeigen können dürfen, auch ich würde mich da hinstellen und das Lied irgendwo betrunken wahrscheinlich mitgrölen, wenn ich jetzt nicht wüsste, was da medial noch auf mich wartet. Ich habe auch die verbotene Parole von Björn Höcke mehrfach erwähnt und mittlerweile laufen deshalb 3 Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Schwerin gegen mich, aber dazu komme ich an anderer Stelle nochmal, sobald ich die Akte tatsächlich vollständig selber gelesen habe. Aber hier zensieren wir Liana K., ziemlich sicher Liana K. Und was genau rechtsextrem an diesem Aufmarsch, an dieser Demo sein soll, weiß ich nicht. Und auch diese Einordnung von Elon Musk dazu haben sie immerhin unkommentiert gelassen, auch in dem Originalbeitrag. Der geht beinahe 10 Minuten. Diese junge Frau, mit der hat man auch gesprochen, eine der Initiatoren, ihren Namen haben sie übrigens auch noch falsch geschrieben in der Untertitelung, in der Bauchbinde, in Zeiten der Trauer miteinander statt gegeneinander. Und ich kann das nochmal ganz offen sagen, ganz, ganz allgemein gesprochen, grundsätzlich verstehe ich dieses Anliegen, dass man sagt, auch in schwierigen Zeiten, beispielsweise wenn irgendwie schwerste Straftaten begangen werden und so weiter, auch in ganz schwierigen Zeiten müssen wir zusammenhalten. Und lieber besser miteinander statt gegeneinander, ja. Aber diese Affekthandlung, sobald irgendein Migrant irgendwo in Deutschland eine schwere Straftat begeht, sich mit solchen Bannern und Schildern sich berufen zu fühlen, auf die Straße zu gehen, um einfach nur dagegen zu sein, gegen die bösen Rechten, die das Ganze ja für sich instrumentalisieren. Was heißt denn instrumentalisieren? Darüber sprechen? Sowas wie, eigentlich das Einzige, was ja gemacht wird, ist sowas wie, wir haben es euch ja gesagt, beispielsweise aus Sicht der AfD. Ne? Da kommt dann sowas, wir haben es euch gesagt, wir sagen es seit 10 Jahren, auch ich weise seit vielen Jahren darauf hin, auf die Gefahren der unkontrollierten Einwanderung und so weiter. Man zeigt die Zahlen und Statistiken. Das, was hier passiert, was wir in dem Fall von Irina sehen, was wir aber auch in dem Fall von Liana K. sehen, das sind die Bilder, das sind die Gesichter zu den Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik. Das ist das, was die Menschen verstehen müssen. Der Grund, warum man darüber spricht, ja, ein Syrer, ein Femizid tötet seine Ex-Lebenspartnerin, die Mutter seiner Kinder, vieler Kinder, wir wissen noch nicht, ob es mehrere Ehefrauen gab, anderes Thema im Islam. Darüber, das ist eine Frau in der Statistik, ein Ausländer, der eine schwere Straftat, einen Mord begeht. Ja, auch bei Mord übrigens Ausländer statistisch extrem überrepräsentiert, bei Gruppenvergewaltigung, bei all diesen Taten, wo man die Statistik auf gar keinen Fall anführen möchte, sind sie überall überrepräsentiert. Und Geschichten wie die von Liana K., das sind die Gesichter zu diesen trockenen Zahlen, die jedes Jahr von Nancy Faeser, jetzt nicht mehr, dann von Alexander Dobrindt vorgestellt werden, wenn wieder davon gesprochen wird, Ausländerkriminalität ist hier viel höher, ist da viel höher, dort sind sie überrepräsentiert. Und die Gesichter zu diesen namenlosen Zahlen, zu diesen Statistiken, zu den, weiß ich nicht, Kuchen, Torten, Balkendiagrammen, das sind halt solche Gesichter. Und da entscheidet man sich dazu, die zum einen zu zensieren oder man sagt, naja, statt gegeneinander, miteinander. Wie soll ein Miteinander mit einem DeCarlos Brown Jr. funktionieren? Wie soll ein Miteinander mit einem ausreisepflichtigen Asylbewerber funktionieren, der eine 16-Jährige vor einen Güterzug gestoßen hat, mutmaßlich gestoßen haben soll, bis zur Verurteilung, ihr kennt das Spiel. Wie soll mit so jemandem ein Miteinander funktionieren? Ja, es geht nicht. Er hat sich, indem er diese Tat begangen hat, mutmaßlich, hat er sich dazu entschieden, nicht miteinander sein zu wollen, sondern gegeneinander, was den Gedanken zwar nachvollziehbar macht, aber ich frage mich halt, wie oft oder wie nah müssten solche Einschläge kommen, auch bei so einer Person beispielsweise, bis auch sie dann sagen würde, ah, okay, das war jetzt vielleicht zu viel gegeneinander, die gegen wir, die Regierung, gegen eine funktionierende Bevölkerung oder gesellschaftliche Zusammenkunft, ja, Zivilisationen, die nicht zusammenpassen, nicht meine Worte, die Worte von Helmut Schmidt. Aber wir hören mal kurz rein, was sie dazu zu sagen hat.
Wir wollen gerne erreichen, dass es möglich wird, darüber ins Gespräch zu kommen, welche Gefühle gerade im Spiel sind und einen Umgang damit zu finden, dass diese großen Gefühle da sind, dass die da sein müssen, dass sie da sein dürfen und dass das aber eben nicht zur Ausgrenzung führen sollte, sondern zu einem Miteinander.
Diese großen Gefühle sollen nicht zur Ausgrenzung führen, diese großen Gefühle sollen zu einem Miteinander führen. Ich weiß nicht, was man geraucht oder getrunken oder konsumiert haben muss, um nach dieser schrecklichen Tat, und falls das der ein oder andere nicht mehr auf dem Schirm hat, dieses junge Mädchen hat mit ihrem Opa währenddessen telefoniert. Während diese grauenhafte Tat passierte, hatte sie am Handy ihren Großvater, ihren Opa, der seine Enkelin hat schreien hören, wie sie vor den Güterzug gestoßen wurde. Jetzt spricht man von großen Gefühlen und von Gefühlen, die da sind, dass das zu einem Miteinander führen soll. Wie? Vielleicht sehe ich es einfach nur nicht. Vielleicht habe ich nicht dazu die kognitive Kapazität, um das greifen zu können. Aber ich kann mir nicht erklären, wie all das, diese grauenhaften Taten, die immer wieder jeden einzelnen Tag und dann teilweise erst Tage oder Wochen später bekannt werden. Heute übrigens Fall in Dortmund, hat ein Staatenloser einen 11-Jährigen ausgeraubt. Ein bewaffneter Raubüberfall. Ja? Ein Staatenloser. Ein, soweit ich weiß, 47-jähriger Staatenloser. Auch da habe ich natürlich bei der Polizei angefragt. Bisher keine Rückmeldung dazu. Auch da halte ich euch auf dem Laufenden. 47-jähriger Staatenloser raubt 11-Jährigen aus. Ich weiß nicht, wie viele Staatenlose Uwe Messerstecher ihr kennt. Ich mutmaße, es wird kein Uwe, Thomas oder Michael gewesen sein. Nazis in Deutschland nie wieder. Und dann kreuzt man das mit der AfD durch. Das ist übrigens auch von der Veranstaltung, die man abgehalten hat, gegen rechts, mit Workshops gegen rechts, auch anwesend die Omas gegen rechts, da hält man Schilder hoch, Nazis in Deutschland nie wieder und die AfD durchgestrichen. Mit so zwei roten Xen. Nachdem ein abgelehnter, also ich raff's nicht wirklich, ich weiß nicht, was in diesen Köpfen vorgehen muss, dass man tatsächlich auf diese Idee kommt. Bei dieser Veranstaltung, die, soweit ich jetzt weiß, gestern stattgefunden haben soll, gestern am Sonntag, am 7. September, war dieser Mann, Andreas Friedrichs, der SPD, wichtig, Gemeindebürgermeister, nicht anwesend. Das ist nämlich der sich ursprünglich zu dem Fall geäußert hat und gesagt hat, dass es ja ein tragischer Unfall, ein tragisches Unglück. So oder so ähnlich war seine Formulierung, sein Wortlaut. Ganz wichtig, das war noch bevor feststand, dass der Iraker mutmaßlich Liana K. vor den Güterzug gestoßen haben soll. Das waren ja auch die ersten Polizeimeldungen, weshalb ja am 11. August auch niemand wirklich groß darüber berichtet hat, weil da ist man davon ausgegangen, es handelt sich um ein Unglück. Dann musste erst die AfD im Kreis Eichsfeld, in dem Kreis von da, wo der böse Björn Höcke lebt, erst die musste aktiv werden. Das Ganze hat dann mediale Aufmerksamkeit bekommen. Es wurde verhäuft bei der Polizei nachgefragt und letzten Endes hatte die Familie recht, die nicht daran geglaubt hat, dass es ein Unfall, ein Unglück sein soll, ja, dass sie geschrien hat, bevor sie da vor den Güterzug gestoßen wurde. Und man ist ja anfangs auch davon ausgegangen, es könnte sich dabei um Suizid gehandelt haben. Auch das alles Quatsch. Das ist der Bürgermeister. Dieser Beitrag oder dieser Ausschnitt wiederum ist entstanden, nachdem man wusste, was jetzt tatsächlich passiert sein soll, aber vor dieser Veranstaltung gestern. Aber auch hier hören wir mal kurz rein. Ganz wichtig, was der gute Mann uns hier zu sagen hat.
Was wir nicht brauchen, ist Hass und Hetze. Das löst das Problem nicht und die junge Frau kommt dadurch nicht wieder.
Ganz wichtig, was wir nicht brauchen, ist Hass und Hetze. Und Hass und Hetze ist alles, jeder, der über diesen Fall spricht, auch wie in meinem Fall, und darüber berichtet und über die Hintergründe aufklärt und vor allem auf solche vollkommen absurden Veranstaltungen hinweist. Jetzt gestern wieder bei dieser Veranstaltung gegen rechts und so weiter, Friedland ist bunt, ja, Friedland, Grenzdurchgangslager, Erstaufnahmeeinrichtung und so weiter, hat auch der Bürgermeister gesprochen, Joachim Heu. Und er hat den Fehler gemacht, an einer Stelle so ganz, ganz leicht darauf hinzuweisen, naja, vielleicht hätte derjenige ja doch nicht da sein sollen. Und die Reaktion aus dem Publikum heraus, in der Zuschauerschaft, die natürlich nicht nur links ist, sondern ultralinks, denen hat das gar nicht gepasst.
Dass das so bleibt. Wir sind entsetzt, ob dieses Vorfalls hier in unserem Ort. Dieser Vorfall widerspricht allen sehr guten Erfahrungen, die wir mit dem Grenzdurchgangslager in den letzten 80 Jahren hier im Ort gemacht haben.
Er greift auch die Wut einiger Friedländer auf. Die Forderung, nach Friedland kommende Flüchtlinge gründlicher auszuwählen, kommt bei Teilnehmern der Kundgebung allerdings nicht gut an.
Das würde aber uns hier sehr viel mehr Sicherheit geben, wenn Menschen hierher kommen, die keine Chance auf Asyl haben.
Wann will man das denn feststellen?
Tja, das kam nicht gut an. Es sollen keine Menschen dahin kommen, die kein Anrecht auf Asyl haben. Ja, da wird er regelrecht ausgebuht von den Leuten vor Ort. Und ja, wie will man das denn feststellen? Und so, naja, Asylverfahren außerhalb von Europa, außerhalb der Europäischen Union, der europäischen Außengrenzen stattfinden lassen, das ist die einzige Möglichkeit, die man verhindern kann, dass jemand hierher kommt. Dann wird der Asylantrag abgelehnt und auch für diejenigen, die es wissen, die können jetzt kurz auf Durchzug schalten. Bei allen anderen wichtig, weiter zuzuhören. Wenn jemand hier einen Asylantrag stellt und der kann mit einem Fingerschnips, ja, wird der abgewiesen. So wie die allermeisten übrigens. 0,5% aller Syrer in Deutschland haben übrigens Anrecht auf Asyl nach unserem aktuell geltenden Recht, nach dem Grundgesetz, nach dem geltenden Recht. 0,5%, sogar reinziehen, ein halbes Prozent. Wir haben mittlerweile jeden 20. Syrer hier in Deutschland leben. Egal. Die stellen hier einen Antrag. Der wird in Windeseile, das passiert natürlich häufig nicht, abgelehnt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Dann begeht derjenige irgendwie noch Straftaten oder so, das zieht sich alles ewig hin, der kommt in Abschiebehaft, soll abgeschoben werden. Dann kommt der irgendwann auf die Idee und stellt einfach einen Asylfolgeantrag. Und dann muss der auch geprüft werden. Wenn aber der Asylfolgeantrag gestellt wird, dann wird derjenige aus der Abschiebehaft entlassen, weil es gibt ja keinen Grund mehr, weil der Folgeantrag ist ja gestellt, aber es wurde ja noch nicht entschieden. Und dann sind die Leute wieder über alle Berge einfach hinfort weg. Und das hatten wir zigfach in der Vergangenheit. Es gab diese Anträge, Asylanträge abgelehnt, Folgeantrag, Person weg. So, und dann können wir nichts mehr machen. Also, um die Frage der Frau aus dem Publikum hier zu beantworten, wie will man das verhindern, dass Menschen hierher kommen, die kein Anrecht auf Asyl haben? Die Prüfung der Asylanträge muss außerhalb der europäischen Außengrenzen stattfinden, darf nicht in irgendeinem Land der Europäischen Union stattfinden, darf nicht passieren, darf nicht sein. Jetzt ist es ja so, in all diesen Fällen äußert sich ja nicht nur, ganz wichtig, äußern sich nicht nur Bürgermeister oder Kommunalpolitiker oder zufällig Menschen, die man auf der Straße trifft, dann findet der ÖR-Block oder Critical Catch später wieder raus, das waren doch irgendwelche Kommunalpolitiker. Nein, nicht nur die, es äußern sich auch die katholische Kirche. Auch die muss immer mitteilen, ist übrigens nicht nur die katholische, auch die evangelische Kirche, auch die wollen uns sagen, wollen uns mitteilen, was sie denn davon halten. Und auch im Fall von Liana K. hier in Niedersachsen hat sich die hat man sich dazu geäußert. Und zwar war es in diesem Fall die Pastoralrätin der Pfarrei Maria Frieden, Britta Uschkorath. Ich möchte jetzt keinem hier irgendwie Unrecht tun. Katholische Gemeinde, ja. Sind in diesem Fall die Katholiken, so, um jetzt keinen Evangelikalen hier irgendwie Evangelen Unrecht zu tun. Wollte ich ja, ist ja. Reden wir an anderer Stelle nochmal drüber. Auch sie hat sich dazu geäußert in einem Beitrag Hallo Niedersachsen. Das ist jetzt wiederum vor ein paar Tagen gewesen, irgendwie 3-4 Tage, ich glaube vom 4.9. Hören wir mal kurz hin, was sie dazu zu sagen hat.
Zurück in Friedland. Auch in der Sonntagsmesse ist der gewaltsame Tod Thema. Seit fast 80 Jahren gibt es hier das Grenzdurchgangslager. Einst kamen hier Heimkehrer aus dem Zweiten Weltkrieg an.
In Friedland ist man ja seit 80 Jahren gewohnt, also im Ort Friedland hier, dass Menschen, die verstört heruntergekommen oder traumatisiert sind, hier anlanden und auch hier durchs Dorf spazieren. Wir sind mit so vielen Situationen hier klargekommen und trotzdem lassen sich hier noch Häuser verkaufen und Menschen lassen sich hier nieder. Also so schlecht kann es hier nicht sein, auch wenn Menschen im Grenzdurchgangslager sind, die nicht alle einfach sind.
Also wir halten fest, es gibt immer noch Menschen, die in der Region oder im Ort Friedland selbst oder in der Region Häuser kaufen. Und deshalb kann es gar nicht so schlimm sein. So, jetzt Nachricht an die Ukrainer, kommt trotzdem nach Friedland, andere kaufen ihr Häuser, auch wenn eure Landsleute hier von illegalen Migranten und so weiter von Zug geschmissen werden. Das ist ein tragischer Einzelfall. Ja, ihr kennt das Bild mit diesem Einzelfall, mit diesen ganzen Strichzählungen da am Ende. Das passiert zwar, aber Menschen kaufen hier immer noch in der Region Häuser, deswegen so schlimm kann es hier ja eigentlich gar nicht sein. Und außerdem müssen wir auch mit den Leuten klarkommen, die irgendwie so ein bisschen schwieriger sind vom, ich weiß nicht, Charakter her. Ja, auch da müssen wir aufpassen, auch mit diesen Leuten müssen wir irgendwie zurechtkommen. Und so wild ist es ja gar nicht. Und was ich noch perfider finde, es wird ja darauf hingewiesen, dass es dieses GDL, dieses Grenzdurchgangslager in Friedland bereits seit 80 Jahren gibt oder über 80 Jahre. Und ursprünglich, ganz wichtig, gibt es dieses Grenzdurchgangslager, oder gab es dieses Durchgangslager für Kriegsrückkehrer nach dem Zweiten Weltkrieg. So, das bedeutet, da kam das ursprünglich her. Und jetzt zu sagen, also auch damals hatten wir schon teilweise problematische Leute in diesem Grenzdurchgangslager und auch heute, ist so ekelhaft. Und relativiert diese Verbrechen, die von den illegalen Migranten hier begangen werden. Ich weiß nicht, wie viele Fälle ihr jemals mitbekommen habt, in denen traumatisierte Weltkriegsflüchtlinge, deutsche Rückkehrer aus Kriegsgefangenschaft, jetzt weiß ich, irgendwo aus Russland, völlig egal, woher sie gekommen sind, zu Fuß zurückgekommen sind, wie viele von denen dann durch die Kante gezogen sind, mit dem Messer Leute umgebracht oder Gruppen vergewaltigt haben. Ja, so, aber darauf spielt man ja an. So, ja, auch die Leute hatten damals irgendwie einen an der Klatsche. Wir erinnern uns alle an den tollen Film Das Wunder von Bern. Ja, er unter Tage mit diesem Presslufthammer kriegt da seine PTBS-Flashbacks und denkt an die Maschinengewehre und so weiter. Diese Sachen kennen wir alle und auch da, die sind teilweise gewalttätig gewesen, sind ausgeflippt und so weiter. Aber das miteinander zu vergleichen oder gleichzusetzen, was diese Menschen hier erleben, und ich kann mich noch an die Aufnahme erinnern von Silvester beispielsweise, in denen syrische Flüchtlinge gefragt wurden, naja, wie schlimm und schwer traumatisiert seid ihr denn, wenn ihr dieses Silvestergeböllere und Geknalle hört. Und die lachen darüber und sagen, na, wir kennen das ja. Wir kennen Krieg und das Geballere aus Syrien. Das macht uns gar nichts, wir fühlen uns quasi wieder heim. So sinngemäß wiedergegeben von mir. Nicht im Wortlaut oder wortgetreu. Und dann versucht man Ausreden dafür zu finden oder relativiert und sagt, oh ja, die haben es ja schwer und in diesem Durchgangslager hier, wir hatten da ja in der Vergangenheit schon immer Probleme und müssen einfach quasi damit klarkommen. Außerdem kaufen Menschen hier Häuser und so schlimm kann es ja dann gar nicht sein. Ekelhaft. Noch ekelhafter wird es allerdings, wenn man sich anschaut, was die Amadeo-Antonio-Stiftung dazu geschrieben hat. Ein Tweet, den sie auch irgendwann Anfang September abgesetzt haben, den sie mittlerweile gelöscht haben. Sie haben geschrieben, eine 16-Jährige ist gestorben, als Liana K., die mutmaßlich von dem Iraker ermordet, umgebracht, vor den Zug gestoßen wurde, ist gestorben, mutmaßlich, weil ein irakischer Geflüchteter sie vor einen Zug stoß. Obwohl er mit paranoider Schizophrenie diagnostiziert wurde, ihr merkt, es geht nicht mehr um Liana, bekam er keine psychische Betreuung. Wie kann das sein? Die AfD instrumentalisiert den Fall. Und das wäre, allein dieser Tweet, wäre ich irgendwie Lehrer für, weiß nicht, Sozialwissenschaften, Politik oder sonst was in der Schule. Ich würde diesen Beitrag für eine Interpretation in der Klassenarbeit, meinetwegen auch im Abitur, eine Abschlussarbeit irgendwo zur Verfügung stellen, sagen, interpretiert, was diese vollkommen kaputte, gestörte, geisteskranke Stiftung, wer auch immer diesen Beitrag davon denen dazu geschrieben oder verfasst hat, was könnte denn der Autor damit gemeint haben? Welche geistigen Defizite möchte er uns hier präsentieren? Und wie oft ist er möglicherweise zu Hause irgendwie schon mal vor eine geschlossene Badezimmertür gelaufen, bis auf die Idee gekommen ist, diesen Tweet abzusetzen? Sie ist gestorben. Klingt so ein bisschen wie, sie war halt krank oder sie war sehr alt und dann stirbt man halt. Mutmaßlich. Und obwohl er mit Schizophrenie, wichtig, es geht um den mutmaßlichen Täter, diagnostiziert wurde, bekam er keine psychische Betreuung. Also nicht nur gehen wir ganz schnell weg vom Opfer, sondern wir geben auch der deutschen Bevölkerung die Schuld daran, dass dieser Mann keine Hilfe, also das heißt eigentlich ihr da draußen, wir tragen die Schuld dafür, dass diese Menschen keine ausreichende psychische Betreuung erhalten. Wir erinnern uns an diverse Sendungen im Presseclub, ja, da wo ja links, linker und ganz linke Journalisten in der Regel irgendwie zusammensitzen, unter anderem dieser Pseudoökonom Maurice Höfgen und andere Witzfiguren, die irgendwas von Expertise glauben, besitzen zu können und dann, weiß nicht, Table Media, kommen gerade nicht mehr auf ihren Namen, dort gibt es genau diese Ausreden, diese Ausflüchte, die gesucht werden, bloß nicht die Person irgendwie dafür zur Verantwortung ziehen. Und ja, es gibt diverse psychische Erkrankungen, da verlieren Menschen irgendwie die Kontrolle tatsächlich darüber, was sie tun können oder nicht. Aber in jedem Fall, also nicht nur die Schuld von ihm irgendwie wegzuschieben, sondern sie auch noch der deutschen Bevölkerung zuzuschieben. Wir wissen, wie das im Ahrtal war. Es gibt in Deutschland zu wenige Therapeuten, viel zu wenige. Psychotherapie für sich genommen ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber in diesem Fall sind wir schuld. Die Bevölkerung ist schuld, ihr seid schuld, wir sind schuld, weil dieser Mann keine Betreuung erhalten hat. Und da gibt es auch Journalisten in Deutschland, die sagen, ja, jeder Flüchtling braucht irgendwie einen Therapeut. Dann braucht er am besten noch einen Berater vom Jobcenter, der ihm an die Hand nimmt oder an die Hand irgendwie gegeben wird. Und dann fängt man ganz vorsichtig langsam an, irgendwie im Arbeitsmarkt mal zu schauen, wo könnte denn gleichzeitig aber mindestens irgendwie dreimal die Woche Einzelstunde, Einzeltherapie. Das sind Vorstellungen und könnte ich es mir aussuchen, mit einem Fingerschnips, dass das passieren würde, dass jeder das bekäme. Ich würde es sofort tun. Könnte ich mir aussuchen, dass jeder Geflüchtete in Deutschland auf Knopfdruck psychologische Betreuung bekäme. Ich würde es tun. Aber nur aus einem einzigen Grund. Das Ganze ein halbes Jahr laufen lassen, feststellen, es ändert sich gar nichts, um dann möglicherweise wieder zur ursprünglichen Forderung zurückzukommen. Vielleicht sollten diese Menschen besser gar nicht hier in Deutschland sein. Ich glaube auch dann, ja, ich bin ja nicht dumm und naiv, zumindest nicht immer, ich glaube auch dann würden Linke immer noch Ausreden finden, warum es denn dennoch nicht geklappt haben könnte. Aber nur um dieses Argument zu widerlegen, dasselbe würde ich übrigens auch tun, wenn wir davon sprechen, dass Flüchtlinge angeblich ja nicht arbeiten dürfen in Deutschland. Ja? 3 Monate. Nach 3 Monaten darf jeder, der hierher kommt, arbeiten. Jeder. 3 Monate. Auch das würde ich ändern von Tag 0 an, nur um im Nachhinein zu beweisen und beweisen zu können, das ändert nichts. Sie wollen nicht arbeiten gehen. Wer hier Sozialhilfe bekommt, will in aller Regel nicht arbeiten. Die Menschen kommen aufgrund der Sozialhilfe hier nach Deutschland. Sie wollen nicht arbeiten. Die Amadeo-Antonio-Stiftung hat sich übrigens nochmal zu Wort gemeldet. In einer Stellungnahme. Sie haben geschrieben, Stellungnahme zur Berichterstattung über Stiftungstweets zum Fall Liana K. Am 11. August 2025 wurde die ukrainische Schülerin Liana K. am Bahnhof Friedland vor einen fahrenden Güterzug gestoßen. Soweit bleibt man hier bei der Wahrheit. Das Mädchen starb noch am Tatort. Als dringend Tatverdächtigen wird gegen einen 31-jährigen Iraker ermittelt. Immerhin schreiben sie nicht sowas wie gegen einen 31-jährigen Mann. Auch das lesen wir häufiger in deutschen Medien, vor allem in Qualitätsmedien. Wir trauern um Liana, schreiben sie, und da bin ich ganz ehrlich, das glaube ich ihnen nicht. Ich glaube ihnen mit keiner Silbe, dass sie um das Mädchen trauern. Ich will ihnen jetzt nicht unterstellen, dass sie sich freuen. Das ist ja das, was übrigens einer AfD häufig vorgeworfen wird. Wenn diese Fälle passieren in dieser Konstellation, dass man der AfD vorwirft oder unterstellt, sie würden sich die Hände reiben und sagen, oh ja, endlich ist es wieder passiert. Nein, also auch die Leute, ich kann die Köpfe natürlich nicht reingucken. Wenn ich für mich spreche und darüber berichte, über solche Fälle, dann ist es jedes Mal quasi wieder wie so ein Schlag in die Magengrube, so ein kräftiger Tritt gegen das Schienbein, dass ich mir denke, nicht schon wieder. Ja? Es kann nicht sein, dass es schon wieder passiert. Und auch das sind nur die Fälle, von denen wir wissen. Wir kennen die polizeiliche Kriminalstatistik. Man könnte ja die sämtliche Medien durchsuchen, wie häufig tatsächlich berichtet wird über die Fälle. Keine Sorge, über die allermeisten Fälle erfahren wir gar nichts. Auch ich nicht, und ich beschäftige mich jeden Tag damit. Sie behaupten, sie trauern um Liana. Liana wurde Opfer eines tödlichen Verbrechens. Diese Tat muss vollständig aufgeklärt werden, schreiben sie weiter, und der Täter muss wie jeder Täter bestraft werden. Überregionale Medien berichteten über einen Beitrag der Amadeo-Antonio-Stiftung auf der Plattform X und erhoben in dem Zusammenhang den Vorwurf, die Stiftung sorge sich vor allem um den mutmaßlichen Mörder. Wir erinnern uns hier zurück, ja, paranoide Schizophrenie, er bekam keine psychische Betreuung, wie kann das sein? In diesem Beitrag hier sorgt man sich definitiv mehr um den nicht psychisch betreuten, behandelten 31-jährigen Iraker als um die 16-jährige gestorbene Liana. Laut denen ist das ein Vorwurf. Ich finde es auch schön, wie sie über einen Beitrag der Amadeo-Antonio-Stiftung schreiben. Als Amadeo-Antonio-Stiftung, statt zu schreiben, hat man über einen Beitrag von uns, indem man einfach von sich selbst in der dritten Person redet. Weiß ich nicht, will man dann auch die Schuld irgendwie das von sich wegschieben? Ich raff's nicht, ich kann diesen Verein nicht ausstehen. Vorwürfe, man sorge sich um den Mörder, mutmaßlichen Mörder, und mache den mutmaßlichen Täter zum Opfer. Dem widerspricht die Stiftung entschieden. Okay, case closed. Die Stiftung widerspricht dem entschieden, also ist alles gut dann letzten Endes? Die Stellungnahme geht weiter. Die Formulierung im Beitrag, dass Liana K. gestorben sei, nachdem sie gegen einen Zug gestoßen wurde, war für dieses Tötungsdelikt unangemessen und ist ein Fehler, für den wir uns ausdrücklich entschuldigen. Okay, immerhin schreiben sie nicht, für den sich die Stiftung entschuldigt, weil man hat ja gerade von sich selbst nur in der dritten Person gesprochen. Der Beitrag der Stiftung nahm neben dem Tatgeschehen Bezug auf die psychische Erkrankung des Mannes, mutmaßlich psychische Erkrankung würde ich jetzt einwerfen, gegen den ermittelt wird, sowie die Unterversorgung der Prävention in diesem Zusammenhang. Vielleicht ist auch das Problem, wenn Hunderttausende, Millionen mutmaßlich psychisch gestörte Menschen ins Land gelassen werden und dann gefordert wird, naja, aber wenn wir dem gerecht werden wollen, dann braucht jeder von denen ja psychologische Betreuung in Deutschland. Dann muss der nächste Schritt ja sein zu sagen, okay, das kann ein Land niemals leisten. Wie gehen wir also damit um? Wir können diese Forderung einfach immer wiederholt aufstellen und diese Menschen begehen ja weiterhin in Teilen schwerste Straftaten, überproportional häufig gemessen an dem Bevölkerungsanteil. Oder wir kommen zu dem Schluss, okay, eine Gesellschaft kann diese Anzahl von Menschen aus anderen Zivilisationen mit was auch immer für psychologischen Hintergründen einfach nicht aufnehmen. Das wäre meine Schlussfolgerung. Auch hier hätten wir die Entwicklungen, die in den folgenden Tagen nach dem Beitrag bekannt wurden, in die weitere Bewertung des Falls aufnehmen sollen, schreiben sie. Dadurch wird und soll die Tat selbst nicht relativiert werden, klingt aber so. Wir bedauern zutiefst, dass dieser Eindruck entstehen konnte. Das ist auch so eine Gaslighting-Entschuldigung. Kennt ihr das so? Ich entschuldige mich dafür, dass das bei euch so angekommen ist. Wir entschuldigen uns, dass der Eindruck entstanden ist. Wir entschuldigen uns nicht für die Tat, sondern nur für das, was ihr aus unseren Worten, die ja gar nicht so gemeint waren, rausgelesen oder rausgehört habt. Ja, das ist so, Das ist halt eine, das ist keine Entschuldigung. Das ist eine, höchstens eine Pseudo-Entschuldigung. Sie bedauern zutiefst, dass der Eindruck entstehen konnte. Wir haben uns deshalb entschieden, den betreffenden Beitrag zu ersetzen. Unser Mitgefühl gehört den Angehörigen von Liana. Ja, und vielleicht auch all den Angehörigen der anderen in Deutschland umgebrachten, ermordeten, häufig Frauen, gruppenvergewaltigten Frauen durch die bereichernde Massenzuwanderung in Deutschland. Vielleicht haben auch die euer Mitgefühl verdient. Ich weiß es nicht. Das war ein Ausschnitt aus meinem aktuellen Live-Format, die Morgenstern-Show, jeden Montag bis Donnerstag ab 16 Uhr live hier auf YouTube und auch auf Twitch. Wenn ihr in Zukunft diese Videos oder auch keine Live-Folgen mehr verpassen möchtet, dann sehr gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ihr werdet über neueste Beiträge auf YouTube immer benachrichtigt. Wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen möchtet, gibt es dazu Möglichkeiten unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Beitrag wieder. Ich sage Tschüss und bis dahin, macht's gut.